Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Die Geschichte von Ruth und Naomi ist wie ein Lichtstrahl in der dunklen Zeit der Richter. Eine Geschichte voller Freundschaft, Hingabe, Fürsorge, Liebe und Opferbereitschaft. Die zwei zeigen, dass es möglich ist, hoffnungsvoll zu bleiben in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, eine Zeit des bitteren Leides und schwerer Not. Das Buch endet mit einem Blick in die Zukunft. Obed kriegt einen Sohn, den Isai, der wiederum einen Sohn zeugt, den David. Auch das Richterbuch endet mit einem Blick in die Zukunft. Der Autor sagt, damals gab es keinen König in Israel. Fast so, als würde er sagen, aber es wird eine Zeit geben, in der ein König kommt. Lässt es aber offen. Kommt ein König? Wer ist David? Offene Fragen. Wie die Geschichte weitergeht, wir werden es gemeinsam lesen. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten, zu einer neuen Episode, und zwar im 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkanah, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Die Geschichte beginnt mit einem Mann. Ein Mann, dessen Geschichte uns zumindest über diejenigen erzählt wird, die vor ihm da gewesen sind. Zuf, jetzt rückwärts gelesen, Tochus, Elihus, Jeroham und dann Elkanah, ein Mann aus Ephraim. Elkanah, was so viel bedeutet wie Gott hat erschaffen. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah, Gnade, oder er ist gnädig. Und der Name der anderen Peninna, eine Perle. Es ist ja immer so spannend, wenn man ein Buch anfängt zu lesen, so die ersten Sätze oder ein Film, so die ersten Minuten, da wird ja am Anfang schon ein Bild gezeichnet mit so Vorahnungen, die man ja so anfängt zu bekommen. Manchmal denkt man, die Geschichte wird sich in die Richtung entwickeln und dann wird es doch ganz anders. Man weiß es ja noch nicht. Es ist ja eben der Anfang. Und hier nimmt uns der Autor mit in eine Szene, ja, ein Mann und zwei Frauen. Jetzt die Frage, was für ein Bild bei Ihnen entsteht. Ein Bild eher so sorgenbeladen. Moment mal, ein Mann und zwei Frauen. Wir hatten schon mal Männer, die zwei Frauen hatten in der Geschichte. Und das ging nicht so wirklich gut aus. Jakob mit Lea und mit Rachel. Abraham, wobei es waren keine zwei Frauen, doch in seiner Sorge darum, einen Nachkommen zu bekommen, entscheidet sich seine Frau und er, sie beiden entscheiden sich, dass er zu Hagar eingeht und sie als Leihmutter verwendet. Doch daraus ergab sich ziemlich viel Konflikt, genauso wie bei Jakob. Also ein Mann und zwei Frauen. Peninna, ich lese weiter, Vers 2, Peninna hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Wird das gut gehen? Werden die beiden damit umgehen können? In der damaligen Zeit, die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Bei Jakob mit Rachel und mit Lea war es sehr schwierig. Lea hatte Kinder, das erste, das zweite, das dritte, das vierte. Rachel hatte keine Kinder. Wird das hier anders sein? Wird ja auch nicht gesagt, warum hatte die zwei Frauen? Bei Jakob werden wir noch mit in die Geschichte hineingekommen. Wie kam es denn dazu, dass er sowohl die Lea als auch die Rachel heiratet? Hier heißt es lediglich, ein Mann, zwei Frauen, es werden die Namen gesagt, Die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Hat er die Penina geheiratet, weil die Hanna keine Kinder hat? Welche war die erste, welche die zweite? Kein Wort darüber. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Ein Mann, zwei Frauen, die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder und sie sind Jahr für Jahr vor dem Herrn in Silo bei der Stiftshütte, um anzubeten. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinchas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seine Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern. Und jetzt erfahren wir, dass sie nicht nur ein Kind hat oder zwei, sondern ja Söhne und Töchter, offensichtlich viele Kinder. Sie gab ihnen die ihnen zukommenden Anteile, aber Hanna gab ihr den doppelten Anteil. Ein Mann, zwei Frauen, die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Jahr für Jahr vor dem Herrn, sie opfern, er gibt jedem seinen Anteil. Der Hanna aber gab ihr den doppelten Anteil. Ist das gut? Ist das sinnvoll? Hilft es in der Situation, seine Art und Weise, um der Hanna zu helfen und zu sagen, ich stehe trotzdem zu dir, es ist nicht so schlimm, Schatz, dass du keine Kinder hast, du bist dennoch meine Frau. Hilft er? Vers 5, zweiter Teil, denn Hanna hatte er lieb. Und ich habe ja bereits gesagt, so man weiß ja nicht, wohin eine Geschichte sich entwickelt, wenn man die ersten Sätze so liest. Und ich wiederhole bewusst, ein Mann, zwei Frauen, alles noch gut sein. Hoffentlich verstehen die sich, kommt nur einem so, wenn man die Geschichte kennt. Oder man fragt sich, wie kommt es denn dazu, dass ein Mann zwei Frauen hat? War ja nicht so gedacht, als Gott den Menschen erschaffen hat. Die Namen werden genannt. Die eine hat Kinder, offensichtlich ganz viele, die andere keine. Vor dem Herrn versucht jetzt Elkana irgendwie mit der Situation umzugehen. Gibt ihr den doppelten Anteil, denn Hanna hat er lieb. Und ich dachte mir so, was wäre denn dann der nächste Satz? Hanna hat er lieb und Penina nicht oder nicht so viel oder etwas weniger. Man kommt ja nicht umhin zu vergleichen oder an Dinge zu denken, die man schon kennt. Und in 1. Mose Kapitel 29 wird uns ja von Jakob berichtet und er liebte auch Rachel mehr als Lea. Da gibt es ein mehr und ein weniger. Die Bevorzugte und die Benachteiligte, denn Hanna hatte er lieb. Mehr als Penina? Ist das der nächste Satz? Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass auf einmal jetzt Gott damit in die Geschichte hineingenommen wird. Gott ist der Grund dafür, dass Hanna keine Kinder hat, denn er hat ihren Mutterleib verschlossen. Natürlich, er war in der damaligen Zeit für alles verantwortlich, letztverantwortlich, denn er ist ja der Schöpfer der Himmel und der Erde und der Menschen und damit steht er in der Letztverantwortung. Wir sind so, wie wir sind, weil Gott es zulässt, weil er es verantwortet. Aber dennoch vom Autor hier interessant, dass er ja keine Aussage zu Penina macht, denn Hanna hatte er lieb. Ja, aber was ist denn mit der Penina? Und wenn du ihr den doppelten Anteil gibst, lieber Elkana, und dadurch helfen willst, wirst du auch wirklich helfen? Vers 6. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Offensichtlich ist die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen alles andere als gut, sondern die Penina wird jetzt eingeführt als Widersacherin, die sie reizt und reizt mit vielen Demütigungen, Kränkungen. Sie will sie demütigen, klein halten. Denn sie hat ja keine Kinder. Weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte, vielleicht sogar noch so mit so einem religiösen Beigeschmack. Naja, sonst würde ja der Herr dir Kinder geben. Aber vielleicht stimmt ja was mit dir nicht. Denn mir hat er welche gegeben. Und diesen Kampf kennen wir zwischen der Rachel und der Lea. Der wurde ja sogar in den Namen der Kinder ausgetragen. Und falls Sie die Geschichte nicht kennen, lade ich Sie ein, sie zu lesen oder auch die entsprechende Glauben-Geschichten-Folge anzuschauen, welch ein Kampf da ausgefochten wird über die Kinder. Und Gott instrumentalisiert wird und gesagt wird, ja, schau, Gott hat mir ein Kind geschenkt, dir nicht. Was stimmt denn mit dir nicht? Kriegt es denn der Elkanah mit, was da passiert? Ist er sich dessen bewusst? Ist der doppelte Anteil beim Opfer sein Weg, um zu helfen, um zu unterstützen, um seiner Frau zu sagen, Schatz, ich bin bei dir, mach dir keine Sorgen? So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Das heißt, als ganze Familie ist man auf dem Weg zur Stiftshütte, man will anbeten. Das besondere Fest im Jahr, die besondere Gelegenheit, wenn man als Familie sozusagen Glauben leben kann. Und das ist alles andere als friedlich und liebevoll in der Familie, sondern Jahr für Jahr zu dem Zeitpunkt reizt sie sie noch mehr und demütigt sie sie. Dann weinte sie und aß nicht. Ja, nur weil wir glauben, dass Gott da ist und ihn fürchten oder ihm gehorchen, heißt ja noch lange nicht, dass unsere Familien liebevoll sind oder es uns gelingt, liebevoll miteinander umzugehen. Vers 8, aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, und jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich das lesen soll, also mit welcher Betonung. Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Also, meint er das jetzt ganz lieb und ganz fürsorglich und sagt, Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz betrübt? Oder ist er naiv? Bekommt er das nicht mit, was zwischen diesen beiden Frauen passiert? Oder vielleicht gar vorwurfsvoll? Warum isst du nicht? Und warum weinst du denn? Also so, ist er genervt? Wird er ungeduldig? Warum ist denn dein Herz betrübt? Es ist doch schön, dass wir da sind. Es ist doch ein toller Anlass. Wir sind gerade in Shiloh. Wir sind auf dem Weg, Gott anzubeten. Und da isst du nicht und trinkst du nicht und bist betrübt? Bin ich denn dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Dann sagt, nein, bist du nicht. Aber ich verstehe ihn ja, er versucht zu sagen, schau mal, wir haben doch einander. Wir lieben uns. Ich liebe dich, ich stehe zu dir. Unabhängig davon, ob du jetzt Söhne mir geboren hast oder nicht. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Aber dennoch weiß ich nicht genau, ob das so geschickt ist, das so zu formulieren, wenn ich auch mich ja mit ihm solidarisiere. Und ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte. Aber ja, sie antwortet nicht. Oder sie antwortet schon, aber der Autor sagt uns ihre Antwort nicht. Und es bleibt so ein Fragezeichen nach ihm und nach seiner Rolle zwischen diesen beiden Frauen. er geht ja auch nicht auf die Penina zu und sagt, so nicht, Penina. So nicht. Oder er macht es, aber es ist uns nicht berichtet. Vers 9, da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Es ist ja auch so eine Frage, welches Bild denn vor einem so entsteht. Sind die jetzt gerade alle beim Essen, alle zusammen? Und er sagt es zu ihr, du sag mal, warum bist du denn so betrübt und warum isst du und trinkst du? Und ich denke mir, bitte halt jetzt den Mund, wir wollen jetzt nicht über dieses Thema reden, nicht in so einem Setting, nicht wenn wir alle da sind. Oder beugt er sich zu ihr rüber, ist es dann danach? Es kommt ja nicht so richtig raus, denn es heißt ja, Jahr für Jahr geschieht das. Dann weinte sie und aß nicht und dann kommt auf einmal der Elkana, der was sagt, aber wir wissen nicht in welcher Situation. Also es bleibt unklar oder undeutlich für uns. Aber Hanna steht auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hat. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Jetzt wird eine weitere Person eingeführt. Ein Mann, zwei Frauen. Die eine hat Kinder, die andere hat keine Kinder. Ein Konflikt in dieser Familie. Und nun wird der Eli eingeführt. Der Priester Eli, der sitzt auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Also sie zieht sich offensichtlich zurück von der Familie, geht zum Tempel des Herrn und betet dort, weint dort, verbittert in ihrer Seele. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, der Herrscharin, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Dachte mir, was für ein Gebet. Oder anders formuliert, in diesem Gebet drückt sie eigentlich die Sehnsucht, glaube ich, jedes Menschen aus in Bezug auf Gott, aber in Bezug auch auf andere Menschen. Sie sagt, wenn du das Elend deiner magst ansehen, sie will gesehen werden. Sie wünscht sich wahrgenommen zu werden. Gott, der du da bist, nimm mein Elend wahr. Sieh mein Elend. Und jetzt sagt sie, es reicht aber nicht, dass du mein Elend siehst, sondern dass du auch an mich denkst. Zweiter Punkt. Und aber nicht nur, dass du an mich denkst, sondern dass du mich nicht vergisst. Denn es ist ja so, dass wir Dinge sehen. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Oh, wir denken auch daran, was wir gesehen haben. Aber dritter Schritt. Oftmals vergessen wir es. Weil das Leben dazwischen kommt. Weil Wichtigeres dran ist. Weil ja, uns was ablenkt. Und er sagt, bitte sieh mich nicht nur an mein Elend, denk nicht nur an mich, sondern vergiss mich nicht. Und vierter Punkt, es reicht ja auch nicht nur, den anderen nicht zu vergessen, sondern handle, Herr. Schenke deiner Magd einen männlichen Nachkommen, so will ich in dir alle Tage seines Lebens geben. Hab mich gefragt, muss sie dieses Versprechen so abgeben? Es geht ja hier um ein Gelübde, um einen Schwur. Musste sie sagen, so will ich in dir alle Tage des Lebens geben, kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, das heißt, er soll ein Nazirer sein, so jemand wie der Simson, besonderer Mann Gottes, ein Geweihter des Herrn, musste sie das machen? Hätte sie nicht einfach nur sagen können, schenk mir einen Sohn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht sie dieses Gelübde, sagt, wenn, dann, wenn du mir dieses Kind schenkst, dann soll er dir geweiht werden. Vers 12. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch loswirst. Dachte mir, Eli, wie kommst du darauf, dass sie betrunken ist? Nur weil du ihr Gebet nicht hörst? Oder sind so viele betrunkene Frauen im Tempel des Herrn oder in der Stiftshütte? Ist so, dass jeden Tag mehrere davon kommen und da betrunken vor dem Herrn reden und du musst sie verscheuchen? Oder schätzt du die Situation falsch ein? Also ist denn das Erste, woran du denkst? Eine Betrunkene schlaft einen Rausch aus und kommt dann wieder? Eine Frau, die so verbittert ist und so betrübt ist, und der Priester des Herrn sieht in ihr eine Betrunkene. Ich will ja nicht zu viel da rein interpretieren, aber er fragt ja auch nicht mal nach. Hey, was ist los mit dir? Ich habe den Eindruck, dass was mit dir nicht stimmt. Was ist denn da los? Nee, er sieht in ihr gleich eine Betrunkene. Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Hier ist eine Frau, die schüttet ihr Herz vor dem Herrn aus. Sie ist daheim in einer konfliktgeladenen Situation. Es wird nicht ganz deutlich, ob jemand wirklich versteht, was in ihr passiert oder mit ihr geschieht. Und sie geht vor dem Herrn und der Priester des Herrn sieht in ihr eine Betrunkene und sie muss ihm helfen zu sagen, nein, das bin ich nicht. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Ich bin keine verkommene Frau. Denn aus meinem großen Kummer, aus der Fülle meines Kummers und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Offensichtlich versteht er, was hier los ist oder was passiert. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Was stark ist, denn er gibt dir jetzt so viel Zuversicht und so viel Sicherheit und sagt, es wird geschehen. Ich dachte mir, wow, bist du dir sicher? Weißt du das, dass es passieren wird? Woher nimmst du diese Sicherheit, die du ihr jetzt zusprichst? Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Das ist das, was sie sich erhofft hat. Irgendwo ein Stück Sicherheit und Hoffnung. Und die erhält sie. Sie sagte, lass deine Magd Gunst, Gnade, Barmherzigkeit finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Er hilft ihr, da rauszukommen. Aus ihrer Not und aus ihrer Traurigkeit. Vers 19, und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Jetzt als ganze Familie beten sie nochmal vor dem Herrn an und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Der Herr hat sie gesehen, er hat an sie gedacht, er hat sie nicht vergessen. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Schmuel auf Hebräisch, der Herr hört oder von Gott erhört. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten, sagt sie. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um den Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu was Gutes in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Kurz bin ich gestolpert über die Formulierung, die jetzt hier Elkana bringt. So, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. Ich habe mich gefragt, um welches Wort soll es denn hier gehen? Oder welches Wort soll denn der Herr aufrechterhalten? Dass er ein Kind schenkt, aber das hat er doch schon gemacht. Geht es nicht eher darum, dass sie ihr Wort aufrechterhält? Denn sie hat ja gesagt, wenn du mir ein Kind schenkst, einen männlichen Nachkommen, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. In 1 Vers 11. Geht es eigentlich nicht darum, dass sie ihr Wort aufrechterhalten? Vers 24. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu 3 Stiere und ein Eva Mehl und einen Schlauch Wein, und sie brachte ihn in das Haus des Herrn. Sie hat ein Kind bekommen, einen männlichen Nachkommen, und jetzt kehrt sie mit ihm zurück in das Haus des Herrn, dort, wo sie ihn erbeten hat. Der Junge war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So will auch ich ihn dem Herrn wiedergeben. Gott hat sein Wort gehalten. So will auch ich mein Wort halten. Er steht zu seinem Wort, ich stehe zu meinem Wort. So will ich den Jungen dem Herrn wiedergeben. So, sie formuliert es fast so, ja, er gehört ja dem Herrn. Er ist ja gar nicht meiner. Er hat ihn mir gegeben. Er soll ihn auch bekommen. Er gehört ihm. All die Tage, die er lebt, solle dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Die Zeit der Richter, eine turbulente Zeit. Eine Zeit des Auf, des Ab für das Volk. Mittendrin die Geschichte von Ruth und Naomi als eine einzelne Geschichte, an die wir teilhaben können. Schicksal einer einzelnen Familie, und nun wiederum ein Mann, 2 Frauen, Hannah, eine Frau gezeichnet von Leid, die zu Gott bittet, sich an Gott wendet, von ihm Hilfe bekommt, einen Jungen bekommt, ihn bringt und die einfach lediglich sagt, all die Tage, die er lebt, solle dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Und wie die Geschichte weiter sich entwickelt, werden wir gemeinsam lesen in der nächsten Glaubengeschichten-Episode, wenn die Geschichte von Samuel uns weiter vor Augen geführt wird. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, viel Freude beim Lesen, beim Entdecken, sei es, wenn Sie alleine für sich lesen oder, was am besten ist, in einem Kreis mit anderen zusammen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Gott mit Ihnen.